Osten. Vor 2 Wochen haben sie an dieser Stelle Gelegenheit gehabt, die nordböhmische Stadt Ústí nad Labem aus sich zu besuchen. Berichtet wurde über ein Treffen von tschechischen, österreichischen und deutschen Germanisten, das die dortige Universität veranstaltet hat. Die steht mit ihren Aktivitäten aber nicht allein. Auch andere Hochschulen beteiligen sich verdienstvoll an der Bildungsförderung in der Region. Jitka Mladková hat im Regionaljournal heute ein weiteres Beispiel für sie parat und lädt sie diesmal nach Nordmähren ein, genauer gesagt in das schlesische Opava Troppau.
Unter den neuen Universitäten Tschechiens, die erst nach 1989 gegründet worden sind, ist die Schlesische Universität die einzige, die in der Tat, wie man so schön sagt, auf der grünen Wiese entstanden ist. Obendrein, ohne jeden Bezug auf eine Institution, die man als ihre Vorgängerin bezeichnen könnte. Einen Zusammenhang gibt es aber doch. Der ist in der demokratischen Entwicklung seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts zu suchen. Mit der Beseitigung des bisherigen rigorosen staatlichen Zentralismus in der Habsburger Monarchie entstanden allmählich neue Möglichkeiten auch in den vom Hauptmachtzentrum mehr entfernten Regionen für deren Ausbau. Das war auch der Fall des heutigen tschechischen Teils des historischen Schlesiens, damals Österreichisch-Schlesiens. Um die Gründung einer Universität in der Hauptstadt der Region in Opava, Troppau, haben sich viele fast 150 Jahre lang bemüht. Doch erst 1991 wurde ihre Entstehung per Gesetz bestätigt. Die Schlesische Universität in Opava spielt nicht nur durch ihr Bildungsprogramm, sondern auch durch ihre unzählige Aktivitäten eine bedeutende Rolle der Kultivierung der Region. Doch nicht nur. Unter der Schirmherrscher der Schlesischen Universität fand vor etwa 2 Wochen eine Konferenz statt mit dem Titel Hotzenplotz und mährische Enklaven in Schlesien. Vor Ort habe ich mich mit dem Initiator der Konferenz unterhalten, mit Professor Gernot Rotter von der Universität Hamburg. Unser Thema war aber nicht die Konferenz selbst, sondern die Suche Professor Rotters nach den Wurzeln seiner Familie, die gerade in Troppau und der schlesischen Region liegen. Vor 6 Jahren ist er gekommen, zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder nach Troppau. Warum, erfahren Sie aus dem folgenden Gespräch.
Also ich wollte mal ein bisschen sehen, wo kommt denn die Familie her? Haben wir vielleicht jüdische Wurzeln?
War das die Initialzündung wirklich? Weil das erste Mal, wo Sie die Wurzeln Ihrer Familie suchen wollten?
Das war die erste. Also vor allem die Ursprung nicht nur meiner Familie, sondern des Namens. Und dann habe ich mich erinnert, dass wir aus der Nazi-Zeit in der Familie noch einen Ahnenpass hatten. Die Deutschen mussten nachweisen, dass sie arisch sind. Besonders die hier in diesen Gebieten, die ja keine echten Deutschen waren eigentlich. Mein Vater hat das aber als Sport betrieben dann, als viel weiter. Es waren nur 4 Generationen verlangt, aber er hat dann weiter geforscht. Dadurch war er schon bis 1700 so zurückgekommen, und zwar Gebiet von Hotzenplotz. Ich bin selbst in Troppau geboren, in Opava, und dachte, jetzt fährst du mal endlich dahin, mal schauen, was sind das für Dörfer gewesen, wo meine Eltern immer davon erzählt haben. Holschowice, Komora, Altvatergebirge, das ganze Jeseniki und Pitarne und Divčihrad und so weiter. Da bin ich eben auch in dieses Gebiet gefahren, zwar mit einer tschechischen Schleserin. Das war sehr interessant, weil sie auch die Vertreibung von einer ganz anderen Sicht natürlich sah, was für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis war. Sie sprach so wie meine Mutter Deutsch. Sie stammt aus Katrain in Troppau, wo ich auch geboren bin. Ja, so hat das Interesse angefangen. Die größte Stadt in dem Gebiet war eben Osoblaha mit dem ganz kuriosen deutschen Namen Hotzenplotz, weshalb eben diese literarische Figur des Räuber-Hotzenplotz in Deutschland so bekannt ist, und die Stadt ist überhaupt nicht mehr bekannt.
Sagen Sie mir, was haben Sie alles auf dieser Entdeckungsreise in Anführungsstrichen gesehen und was hat Sie am meisten beeindruckt?
Ich bin dann nicht nur eine Woche geblieben, sondern es waren fast 3 Wochen, weil ich das Ganze so spannend gefunden habe. Mich haben viele Sachen überrascht, muss ich sagen. Ich bin damals das erste Mal hier gewesen, in diesem Gebiet. Mit 5 Jahren musste ich es verlassen, ich hatte kaum mehr Erinnerungen dran. Zunächst hat mich besonders hier, nicht so sehr in Böhmen drüben, aber hier im schlesischen Gebiet, überrascht die Freundlichkeit. Ich habe nie irgendwo eine Aversion gegen einen Deutschen entdeckt. Alle waren sehr aufgeschlossen. Schloss sehr interessiert, haben geholfen, waren sehr hilfsbereit. Viele haben mir gesagt, das war für mich das Überraschendste. Wir sind Schlesier, wir sind keine Böhmen. Ich wusste nicht, dass es eine solche Aversion gibt wie in Deutschland zwischen Bayern und Preußen. Mir hat es aber irgendwie gefallen, das hat mich interessiert. Ich habe dann auch angefangen, übrigens Tschechisch zu lernen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich ein Interview geben kann auf Tschechisch. Das war für mich sehr überraschend. Und auch vor allem Begegnung mit Menschen, zum Beispiel auch mit der jetzigen Besitzerin des Geburtshauses meiner Mutter. Sehr schönes Bauernhaus in Komora. Das steht jetzt unter Denkmalschutz. Das war für mich auch ganz toll, dass ein deutsches Haus eigentlich heute unter Denkmalschutz steht. Ich finde das wunderbar.
Sie haben das Haus aufgrund eines Fotos identifiziert.
Ich habe ein paar Fotos mitgenommen, wollte sehen, ob das Haus, ob das noch gibt. Und siehe da, ich habe es sofort erkannt. Bin da hingegangen mit dieser tschechischen Bekannten und die Frau war auch die Besitzerin. Übrigens eine Universitätsdozentin von Ostrau. Sie hat sofort das ganze Haus gezeigt. Und was sie immer verlangte oder wollte dringend, Fotografien, weil sie das Haus genauso wieder restaurieren will, wie es einmal war. Heute sind sogar dieselben Blumen an den Fenstern. Ich fand das so rührend. Sie sagte nachher noch etwas ganz Fantastisches, was ich nie vergessen werde. Wir sind doch sehr befreundet jetzt. Sie sagte, immer wenn Sie hier sind, bitte, Sie können doch bei mir übernachten hier. Oben, wir haben ein sehr schönes Gästezimmer und so. Und ich war ein bisschen verschämt und sagte, ja, ich will Sie nicht stören und so. Und ich sagte, ja, warum denn? Es ist doch Ihr Haus. Und das hätte ich nicht erwartet. Ich habe sie noch einige Male da besucht und getroffen. Das war immer eine sehr freundschaftliche Atmosphäre. Das sind solche Begegnungen, die mich wirklich tief berührt haben. Seit diesem Jahr war ich hier in Opava. Zweimal, immer 2 bis 4 Wochen. Ich habe dann sehr viel im Archiv gearbeitet. Auch die Sorge, mit der die Archivverwaltung hier sich um diese deutschen Archivarien, Dokumente kümmert, ja, mit einer Liebe. Ich hätte eher vermutet, dass zumindest kurz nach dem Krieg durch die kommunistische Herrschaft versucht worden wäre, das zu vernichten. Das ist zum Teil in Polen passiert.
Um die Spuren einfach zu beseitigen.
Ja. Hier, das Archiv ist so großartig. Das hat mir erstmal klar gemacht, es gab hier eine schlesische Bevölkerung, die aber zur Hälfte tschechisch war und zur Hälfte deutsch war. Mein Vater hat tschechisch gelernt, auf dem Gymnasium in Bruntal. Und dann bei der tschechischen Armee. Er war tschechischer Soldat gewesen. Und er war nachher zweisprachig und hat als Journalist tschechisch geschrieben und deutsch geschrieben.
Es war eine Selbstverständlichkeit, dass man in zwei Sprachen schrieb.
Und das ist eben das, was ich so bedauere. Gerade hier im schlesischen Gebiet, ehemals österreichisch Schlesien, waren wir eigentlich auf dem besten Wege, zu einer Gesellschaft zu werden, ähnlich wie in der Schweiz. Ja, wo nicht die Sprachgrenze auch eine politische Grenze war, sondern eine menschliche Grenze. Und das ist eben Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der nationalistischen Gedanken auf beiden Seiten. Fing das schon an, zerstört zu werden. Und natürlich haben die Nazis dann den Schlusspunkt gesetzt.
Sagen Sie mir, Ihr erstes Treffen mit dem Hotzenplotzer Gebiet, mit Hotzenplotz, war das wirklich der Moment, nachdem Sie sich in die Materie vertieft haben? Oder haben Sie schon vorher, vor diesem Treffen, geforscht?
Nein, ich wusste gar nichts von Hotzenplotz. Darüber hatte ich von meinen Eltern nichts gehört. Ich kannte nur die Dörfer speziell, die davor kamen, ja, in den Erzählungen und so. Ich hatte mich noch nie intensiv damit beschäftigt. Für mich kam der Schock, als ich nach Hotzenplotz kam. Ich war schlicht entsetzt. Erstens eine völlig arme Bevölkerung. Ich schätze, mindestens die Hälfte sind arbeitslos. Kaum junge Leute, die Straßen leer. Und die Architektur, eine menschenfeindliche Plattenbauarchitektur. Es gibt, glaube ich, ein kleines Gasthaus, wo ich Kaffee getrunken habe, wo nur 2, 3 arbeitslose Männer ihr Bier getrunken haben. Das war die eine Seite. Das hat mich deprimiert. Und dann hat aber meine tschechische Bekannte mir noch etwas anderes gezeigt in Hotzenplotz. Das war der jüdische Friedhof. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ein Treppenwitz der Geschichte. Die Deutschen wollten bis zum Schluss Hotzenplotz verteidigen, die deutsche Wehrmacht. Mit dem Ergebnis, dass Hotzenplotz heute nicht mehr existiert.
Damals dem Erdbeben gleichgemacht wurde.
Nur das, was die deutsche Wehrmacht bestimmt nicht schützen wollte, das haben wir noch, den jüdischen Friedhof. Das hat mich auch innerlich sehr berührt, dass dieser Friedhof heute noch existiert.
Erzählen Sie mir etwas von dem Friedhof.
Der Friedhof, ich meine, am Anfang wusste ich gar nichts von der Existenz einer jüdischen Gemeinde in Hotzenplotz. Das habe ich erst im Laufe der Zeit mit Archivrecherchen und so weiter gefunden und vor allem mit den Arbeiten an der Edition von dem großen Geschichtsschreiber von Hotzenplotz, Eduard Richter, gelernt, dass zu bestimmten Zeiten, über mehrere Jahrhunderte, war etwa ein Drittel der Bevölkerung in Hotzenplotz war jüdisch. Das hat mich gefesselt, diese Symbiose von einem Drittel Juden und 2 Drittel Deutschen. Slawen gab es damals keine mehr, obwohl es eine slawische Gründung ursprünglich war. Aber nur bis zum 12. Jahrhundert, dieser multikulturelle und multiethnische Berührung hat mich doch oft sehr an den Nahen Osten erinnert. Auch zum Teil an den Palästina-Konflikt, wo ja etwas Ähnliches abläuft. Wo die Palästinenser ihre Heimat sozusagen auch verloren haben. zumindest einige, die meisten wollen ja, dass endlich Frieden mit den Israelis kommt, aber natürlich vertrieben worden sind. Wir in Europa sind heute so weit, dass mir die heutige Besitzerin des Hauses meiner Mutter mich einlädt, dort zu wohnen, weil es ja mein Haus sei. Und ich wünschte mir, im Konflikt zwischen Israel und Palästina würde das auch mal kommen, dass jemand, ein Israeli in Tel Aviv, einem Palästinenser, der auf Besuch kommt, sein eigenes altes Haus zeigt. Im Grunde war Ende des 19. Jahrhunderts hier das Problem gelöst, bis diese nationalistischen Strömungen aufkamen. Und wir brauchten erst den totalen Zusammenbruch mit dem Zweiten Weltkrieg, um vernünftig zu werden, um langsam aufzuwachen. Und mit dem Zusammenbruch des Kommunismus ist diese Phase endlich beendet, ja, sodass wir eben, Gott sei Dank, sozusagen heute uns in Europa wieder alle zusammenfinden können.
Im Radiofeuilleton macht sich Bára Procházková nun Gedanken um die deutsch-tschechischen Beziehungen.